온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 467. Trotz schweißtreibender Temperaturen in unserem Studio haben wir mal wieder ein vollgepacktes Programm für euch zusammengestellt. Aus Mexiko berichten wir über Alternativen zum Beton. Markus Plate hat einen Kurs über ökologische Bautechniken in der Kleinstadt Tlaxco besucht. Zu diesem Beitrag gibt es auch eine Audio-Slideshow, die ihr auf unserer Webseite oder den einschlägigen Videoplattformen finden könnt. Bereits vor 6 Wochen haben wir euch den Onda Rheinhörer vorgestellt. In lockerer Folge präsentieren wir euch Programme unserer Partneragenturen und befreundeter Radios. Heute geht es nach Argentinien. Wir hören in das Programm La Señal de la Paloma rein. Diese wird jede Woche vom Sender Aire Libre im argentinischen Rosario ausgestrahlt. Und wer genau reinhört, bekommt mit, wer von uns Ondistas bis vor kurzem bei dem Sender zu Gast war. Und aus aktuellem Anlass haben wir mit unserem Brasilien-Korrespondenten Andreas Behn in Sao Paulo über die katastrophalen Waldbrände im Amazonasgebiet gesprochen. Abgerundet wird unser Programm, wie sollte es auch anders sein, mit einem Hinhörer zum Thema Wald. Eine spannende halbe Stunde wünscht das Onda Info Team. Weltweit boomt der Bau. Gerade in Schwellenländern wie Mexiko wird gebaut und gebaut. Nicht nur Infrastruktur, sondern gerade auch Wohngebäude. Doch die Bauwirtschaft, vor allem die Zementherstellung, produziert große Mengen CO2. Studien zufolge verursacht sie zwischen 6 und 8% der globalen CO2-Emissionen. Das ist 3 bis 4 Mal so viel, wie die Industrienation Deutschland produziert. Außerdem erzeugt der kalte Beton kein gesundes Raumklima. Städte und Dörfer werden dadurch nicht schöner, die Rohstoffgewinnung zerstört die Natur und gute Arbeit schafft der Betonboom in Mexiko auch nicht. Doch es gibt Alternativen und Orte, wo diese erlernt werden können.
Hola, soy Alejandra Caballero.
Ich bin Alejandra Caballero. Ich bin Architektin und widme mich seit 30 Jahren dem ökologischen Bauen.
Im kleinen Städtchen Tlaxco im mexikanischen Staat Tlaxcala organisiert die Architektin Alejandra Caballero 2-mal im Jahr 5-wöchige Intensivkurse, bei denen TeilnehmerInnen aus aller Welt ökologische Bautechniken erlernen, ohne Zement, Stahl und andere umweltschädliche Baustoffe. Einzige Voraussetzungen: Interesse am Thema, vielleicht ein eigenes Projekt im Kopf, Lust auf gemeinsames Arbeiten und Lernen und ein Mindestmaß an Spanisch. Ich bin Diego Alvarez, 30 Jahre alt und ich lebe in Mexiko-Stadt. Ich habe große Erwartungen an diesen Kurs. Ich will hier alle Kenntnisse erlangen, um zusammen mit meiner Familie ein Haus zu bauen. Ohne dass dieses kontaminiert und die Umwelt zerstört oder zumindest so wenig wie möglich.
Destruktion des Ambientes oder so wenig wie möglich.
Es soll nicht nur bei einem Wohnhaus bleiben, sondern es soll dabei ein Gemeinschaftszentrum entstehen.
Ich bin Marianella aus Uruguay, aus der Hauptstadt Montevideo. Ich bin 49 Jahre alt, Mutter 3er Kinder und Architektin.
Meine Profession ist Architektin. Nunca encontraba como esa sensación.
Ich habe nie herausgefunden, was mein Architekturkonzept eigentlich sein soll. Mit der Rolle der erfolgreichen Architektin, die ein 10-Apartment-Gebäude für den Profit hochzieht, war ich nie zufrieden. So bin ich zum ökologischen Bauen gekommen.
Was du von diesem Kurs erwarten kannst, ist, aus erster Hand die Bautechniken praktisch kennenzulernen. Dich erwartet eine intensive Begegnung mit den Materialien, was das Allerwichtigste am Bauen ist. Und du erlernst Kriterien, mit denen du bewerten kannst, welche Erde, welcher Stein und welches Holz auf deinem Grundstück geeignet ist oder nicht.
Ich bin Luis Fernando Guerrero, Professor an der Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, in Mexiko-Stadt.
Seit meinem Studium habe ich mich auf den Erhalt traditioneller Bautechniken spezialisiert, vor allem auf den Lehmbau.
Sehr interessant diese Meisterklasse, vor allem über die Zusammensetzung des Bodens, also Lehm, Sand und Schluff. Wir haben die Erde auf unserem Baugrund analysiert, um zu wissen, womit wir bauen können.
Para poder saber con qué tierra estamos trabajando y con qué contamos para construir.
Natürliche Fundamente legen.
Yo soy Carla, vengo de Uruguay.
Ich bin Carla aus Uruguay und Architekturassistentin. Die Steinfundamente finde ich sehr interessant, wie man die Steine behauen und setzen muss, damit ein stabiles Fundament entsteht. Bei mir zu Hause ist sehr viel Feuchtigkeit, deswegen finde ich Steinfundamente so interessant.
Pues en los sacos de grava me gusta porque me parece que es una técnica muy fácil de ejecutar.
Die Schottersäcke als Fundament gefallen mir, weil das eine recht einfach ausführbare Technik ist. Für kleinere Häuser von einem Stockwerk sind sie zuverlässig. Wenn jemand schnell bauen will, dann ist eine günstige und widerstandsfähige Alternative zur Hand, die auch Erdbeben standhalten wird.
Los sismos, que va a durar muchos años y que es fácil y barato de construir.
Natürliche Wändemauern.
Empezamos el encuentro con la tierra, el descalzarnos.
Wir haben uns zuerst die Hosen hochgekrempelt, die Schuhe ausgezogen und dann rein in den kalten Matsch, der dann durch die Reibung unserer Füße angenehmer und wärmer wurde. Für die Adobe-Lehmziegel haben wir dann die Mischung aus Lehm, Sand, Wasser und Stroh in eine Holzform gefüllt. Dann nimmst du die Holzform ab, lässt den Ziegel ein paar Tage trocknen und fertig ist der Adobe.
Sacamos el molde y lo dejamos que seque y ya está la pieza.
Kop, also Strohlehm, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist wie damals mit Schlamm spielen. Sehr unterhaltsam, erst das Anmischen aus Lehm, Sand, Wasser und Stroh und dann das Mischen mit den Füßen und einer Plastikplane.
Wir formen gerade die Kopfbälle.
Dann die Kopfbälle per Menschenkette zur Baustelle zu werfen und mit ihnen die Wand hochzuziehen. Ich vergleiche das mit der Art, wie Schwalben ihr Nest bauen. Die machen das auch mit einer Art
Kopf.
Verputzen, mit Lehm und Kalk putzen.
Me interesaría aprender los acabados que me parece lo como la terminación, lo estético, lo lindo, ¿no?
Die Lehmkalkputze finde ich am spannendsten. Sie sind der Abschluss, das ästhetische Element. Sie geben der Wand Struktur und Farben.
Este curso me ayudó a abrir como un panorama de materiales.
Dieser Kurs hat mir mein Panorama natürlicher Materialien eröffnet. Du lernst nicht nur ökologisches Bauen, sondern auch einen nachhaltigeren Lebensstil.
Las bioconstrucciones no solamente tienen la virtud de utilizar materiales locales.
Mit ökologischem Bauen verringerst du nicht nur deinen ökologischen Fußabdruck. Das große Plus ist, dass das Budget mehr für Arbeitskraft als für Materialien ausgegeben wird. Das bedeutet, du förderst die lokale Wirtschaft. Die Menschen hier verlassen die Dörfer, weil es keine Arbeit gibt, vor allem keine kreative Arbeit. Wenn du also lokale Materialien verwendest, die jemand aus dem Dorf verkauft, bearbeitet und dann damit konstruiert, und wenn dann am Ende jemand aus dem Dorf dort gerne drin wohnt, dann zirkuliert das Geld innerhalb des Ortes.
Pues entonces estamos haciendo que el dinero circule dentro de la comunidad.
Dank an die Architektin Alejandra Caballero, an die Meisterinnen und Meister und an die Kursteilnehmenden. Alle Informationen zu Alejandra Caballeros Kursen unter www.proyectosanisidro.com. Proyectosanisidro.com. We'll be right back.
Estás escuchando
La Señal de la Paloma.
Mit unserem heutigen Reinhörer wollen wir euch ein Programm des seit 1988 arbeitenden argentinischen Radiosenders Aire Libre vorstellen. La Señal de la Paloma, das Programm für indigene Belange und kulturelle Vielfalt in der Großstadt Rosario, erscheint dort seit einem Jahr wöchentlich.
Educación bilingüe intercultural.
Identidad.
Cultura.
Lenguas. Defender y valorar la diversidad de los pueblos.
Der erfahrene Tontechniker und Com-Indigene Bernardo Sarabia belebt das Programm mit indigener Musik und eigenen Jingles zur Comunicación con Identidad. Themen wie bilinguale Bildung, kulturelle Identität, indigenes Leben auf dem Land und in der Stadt werden von der Moderatorin und Charrua-Indigenen Graciela Castro besprochen. Am Mittwochnachmittag, den 31. Juli 2019, klang das Ganze in gekürzter Form wie folgt.
Helena. Inshallah. ¿Cómo están? ¿Cómo están, querida audiencia? Camille. La. Imainaya Kayansky. Ay, todavía me falta aprender Mapudungun. Pero bueno, seguimos aquí. En aire libre.
Nach der Begrüßung der ZuhörerInnen in verschiedenen indigenen Sprachen wird das Thema Interkulturalität und Gesundheit eingeleitet. Die Gesundheitsversorgung indigener Gemeinschaften in der Stadt Rosario wird mehr und mehr auf eine dezentrale Struktur umgestellt und durch kleine Gesundheitszentren in den meist informellen Stadtvierteln realisiert. Oscar Talero, Referent der indigenen Gemeinschaft Caloctay im Barrio Los Pumitas, kommt via Telefon zu Wort.
Bienvenido, Oscar Talero.
Hola, gracias, ¿cómo estás?
Muy bien. Un gusto compartir contigo esta emisión de La Señal de la Paloma.
Es ist jetzt ein Jahr her, dass das interkulturelle Gesundheitszentrum in unserem Viertel eröffnet wurde. Seit 2005 hatten wir mit den Behörden darüber verhandelt, ein solches interkulturelles Gesundheitszentrum einzurichten. Denn die Ärzte waren in unserem Viertel mit einer Besonderheit konfrontiert. Viele Mütter, aber auch Senioren sprechen kein Spanisch. Wir wussten deshalb nicht, wie wir diesen Menschen helfen können.
Exacto.
Wir können heute aber sagen, dass die Versorgung durch das Gesundheitszentrum gut funktioniert.
Estás escuchando
La Señal de la Paloma.
Mapuche,
Toba,
Coya,
Guaraní,
Diaguita,
Huichí,
Tehuelche,
Huarpe,
Mocoví,
Chané,
Ranquel,
Pilagá,
Selknam,
Chorote,
Chulupí,
Tapiete,
Charrúa,
Comechingón,
Tonocoté.
Relatos, memoria y sabiduría indígena que alimentan nuestra cultura regional. Voces y sonidos en esta radio.
Die Sendung nimmt ihren Lauf mit der Ankündigung wichtiger Festtage im Monat August. Der Tag der Pachamama, der Weltfriedenstag und auch noch der internationale Tag der indigenen Gruppen der Welt. Zum Tag des Baumes wird das vertonte Gedicht Abuelo Algarrobo des Poeten Antonio Agüero gespielt.
Cantata del Abuelo Algarrobo. Padre y señor del bosque, abuelo de barbas vegetales, yo quisiera mi canto como torre para poder alzarla en tu homenaje. No el canto pequeño de la flauta, dulce, delgado, suave, la de cantar la rosa y la muchacha, sino el canto del mar, un canto grave, con olores de vida y con el pulso musical y viviente de la sangre, algarrobo natal, abuelo mío. Hace mil años la bumbuna trajo tu menuda simiente por el aire y la sembró donde tú estás ahora sosteniendo la luz en tu ramaje.
Thank you.
Y con esta música guaraní, despedimos, porque se fue un gran hermano. Sebastián Reyes, comunicador guaraní de Tartagal, Salta.
Aus Anlass seines Todes wird der verstorbene Aktivist Sebastián Reyes aus der Andenprovinz Salta gewürdigt.
Seba, te vamos a extrañar mucho, hermano.
Er hatte Zeit seines Lebens Radio aus indigenistischer Perspektive produziert.
Hablando del canto, cómo incide en la salud colectiva, tenemos que hablar también de esta costumbre, porque ya se viene agosto. Y el primero de agosto se desarrolla una hermosa ceremonia.
Die Moderatorin Graciela Castro verweist zum Ende der Sendung auf ein noch heute übliches indigenes Ritual zum Día de la Pachamama am 1. August.
¿Sabes de qué se trata? Tomar caña con ruda. Sí, caña con ruda. Tres sorbitos, ¿eh?
Wir trinken caña con ruda. Drei Schlucke der aufgekochten Blätter der Weinraute mit Rohrzucker. Die Indigenen der Guaraní benutzten die Rautenpflanze als Medizin gegen Parasiten, Magenschmerzen und Insektenstiche. Mit der Zeit hat sich die Einnahme dieses Gebräus auch als Glücksbringer etabliert. Zum Wohle von Körper und Geist wird Caña con Ruda heute einmal jährlich am 1. August eingenommen. Die Pachamama, die Mutter Erde, gilt als eine der populärsten indigenen Glaubensvorstellungen unseres Kontinents, der Abya Shala.
De las creencias de los pueblos originarios de nuestra América, de nuestro Abya Shala. Haremos una celebración de la Pachamama.
Und damit verabschieden wir uns vom heutigen Onda Info Rheinhörer zu La Señal de la Paloma aus Argentinien. Wer Lust hat, mehr von Aire Libre aus Rosario zu hören, kann auf ihrer Internetseite airelibre.org.ar regelmäßig Neues aus ihrem Programm finden.
Un abrazo desde aquí, Tobias, con todo el corazón. Te recordamos siempre. Para vos que estás aquí en Rosario o en este continente, te digo hasta el próximo miércoles, cuando de 17 a 18 nos volvamos a encontrar en este tu programa, La Señal de la Paloma.
Onda Hinhörer.
Was sind eigentlich
Objektiv de Development
Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Ziel 15.
Landökosystem schützen.
Zum Beispiel Wald.
Alle Kinder lieben Bäume, haben sogar Lieblingsbäume.
Ja. Ja. Meiner der Kastanienbaum. Der ist so schön zum Klettern.
A mí me gustan todos. Me encanta.
A mí el de cerezas.
Und nicht wenige Menschen haben als Kinder auch Bäume gepflanzt.
Sí, he plantado.
Sí, sí, he plantado muchas árboles, algunas frutas.
Obstbäume anpflanzen, eine tolle Idee.
Oder einfach Alltag, zumindest für all jene Menschen, die bis heute im Wald wohnen.
Para mí, la selva es mi hogar, mi casa, de donde me alimento.
Im Dschungel zu Hause heißt nie einen leeren Kühlschrank öffnen.
La selva es misterio.
Ja, ein Mysterium, diese Bäume, und manchmal doch leicht zu verstehen.
Da ist so schöne frische Luft.
Nos ayudan a respirar y así podemos vivir, porque si no estuvieran algunos árboles, moriríamos.
Zum Mitschreiben. Ohne die Bäume sterben wir.
Könnte es sein, dass die Erwachsenen das noch nicht ganz kapiert haben?
Vielleicht.
Ja, mach nur einen Plan.
Zumindest haben die Erwachsenen mal wieder einen Plan gemacht, um Landökosysteme zu schützen. Und eines davon ist der Wald.
Das finden auch die kleinen Baumliebhaber gut und bringen es wie immer auf den Punkt.
Viele Bäume pflanzen und
cuidando mucho no romper muchos árboles.
Genau das Gleiche.
Und dahinhöre. Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Die Bilder der gewaltigen Waldbrände im Amazonasgebiet gingen um die Welt und haben auch uns entsetzt. Insgesamt wurden über 79.000 Brände registriert. Die Zahl der Feuer- und Brandrodungen in Brasilien hat im Vergleich zum Vorjahr um 85% zugenommen. Wir haben mit unserem Brasilien-Korrespondenten Andreas Behn in Sao Paulo über die Katastrophe gesprochen. Andreas, wie sind die Reaktionen der Bevölkerung auf die Amazonasbrände?
Die Brände waren ja schon viele Tage am Lodern. Und es war kaum Thema hier in Brasilien, aber als es dann in São Paulo zu diesem Regen kam, irgendwie der wirklich grauschwarz war und überall so ein bisschen Staub hinterließ. Und als es dann die Reaktion vor allen Dingen aus Europa gab, gab auch viele Demos. In fast allen Städten ging es am Freitag, Samstag, sind Tausende von Menschen auf die Straße gegangen, vor allen Dingen in Rio und in São Paulo.
Darüber ist hier in den Medien kaum berichtet worden.
Über die Demos wird zwar berichtet an einigen Stellen, aber oft eben auch nicht. Und internationale Medien richten sich oft nach den hiesigen Medien. Und wenn hier über die Demos nicht so viel berichtet wird, dann kommt das auch im Ausland nicht. Es ist weiterhin so, dass die Medien hier ein eindeutiges Monopol haben und dementsprechend auch einen großen Einfluss auf die Meinungsbildung haben.
Gab es neben diesem Regen noch weitere bemerkbare Auswirkungen in Sao Paulo?
Es war an diesem einen Tag, es ist wirklich gegen 15.30 Uhr stockfinster geworden. Es war auch ein sehr starkes Gewitter im Anzug und später wurde dann festgestellt, dass Staub von den Amazonasbränden in höheren Luftschichten über die Stadt zog. Es war wirklich nur an dem Tag, es ist schon 3000 Kilometer weit weg. Andererseits gab es Bilder auch im Fernsehen über ein Fußballspiel in der dritten Liga irgendwo im Amazonasgebiet. Die Schiedsrichterin sah sich nach 10, 20 Minuten gezwungen, das Spiel abzubrechen, weil es einfach völlig verraucht war, das kleine Stadion. Und die Leute und die Fußballspieler wurden hinterher auch behandelt medizinisch.
Bolsonaro hat ja die angebotene Soforthilfe der G7 abgelehnt.
Dass die einfach abgelehnt werden mit dem Hinweis darauf, dass Brasilien ein souveränes Land wäre und auch immer dieser Verdacht dabei, dass es um andere Interessen geht. Aber in der Sache ist es natürlich völlig richtig, dass die Regierung Bolsonaro Abholzung und auch diese ganzen wahrscheinlichen Brandstiftungen immer mitprovoziert. Und in der Richtung auch geht sein Diskurs. Umwelt ist einfach nicht so wichtig. Es geht darum, das ganze Gebiet wirtschaftlich zu erschließen. Und spätestens, wenn die Bilder von dem Feuer in den Medien sind, dann werden die Leute richtig sauer. Aber es gibt schon viel Protest auf den Straßen. Und Unmut unter den Leuten, wobei man natürlich immer auch dazu sagen muss, es ist ähnlich wie in den USA, also mindestens ein Drittel der Bevölkerung steht hinter Bolsonaro, während ein anderes Drittel völlig entsetzt ist über das, was er macht, über die Richtung, die dieses Land nimmt. Die Regierung sitzt relativ sicher im Sattel, weil es eben auch so ein Drittel in der Mitte gibt, die sich nicht so richtig dafür interessieren.
Und trotzdem gab es ja sehr viel Protest auf der Straße gegen Bolsonaro, auch sehr wütenden.
Er hat ja von Anfang an gesagt, es sind wahrscheinlich Ongis, also NGOs, Umweltschützer und Umweltschützerinnen selbst, die dieses Feuer legen, um die Regierung in Zugzwang zu bringen. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo die Leute richtig sauer wurden, weil vielleicht sind nicht viele Umweltschützer in Brasilien, aber sie sind wirklich nicht der Meinung, dass die Umweltschützer selber Feuer legen. Und er hat das mehrfach live gesagt in den Medien, dass die Schuld an den Bränden auf Seiten von Umwelt-NGOs sind. Und das war natürlich schon ein sehr krasser Schritt.
Wo siehst du die Ursache für die Brände?
Es liegt natürlich auch daran, dass es Anfang August so einen Aktionstag gegeben hat von Großgrundbesitzern, aber auch Kleingrundbesitzern, Feuer zu legen. Das wurde ganz öffentlich in WhatsApp-Gruppen diskutiert, wurde dazu aufgerufen. Das ist natürlich nur deswegen möglich, weil diese Regierung Bolsonaro eine Stimmung schafft, in der sich die Leute ermutigt fühlen, sich überhaupt nicht mehr mit Umweltgeschichten zu beschäftigen und sich auch nicht dafür interessieren, ob es kriminell ist oder nicht, wenn sie Brände legen. Das Ziel ist natürlich immer, weg mit dem Wald, weil wir brauchen Ackerland.
Obwohl bekannt ist, dass der Amazonas wichtig für das Weltklima ist.
Man hat auch das Gefühl im Amazonasgebiet, das ist natürlich riesig, das ist ja so groß wie Europa insgesamt, kann man vielleicht sagen, dann macht ja ein bisschen was nicht aus, aber es nimmt rapide ab. Und absurd ist an der Politik von Bolsonaro auch, dass er immer wieder sagt, es geht darum, wirtschaftlich dieses Gebiet zu erschließen und dass das überhaupt keinen Einfluss auf das ökologische Gleichgewicht hat, obwohl schon längst klar ist, der Wasserhaushalt in Brasilien und auch der Niederschlag, viele Sachen verändern sich. Das sind wirklich klimatische Veränderungen, die in unmittelbarer Nähe des Amazonasgebiets festzustellen sind.
In der Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.